Moin.
Ich muss mal eben das Bühnenbild noch vervollständigen. Gerne. Ja, ich passt. Ja, danke. Ja, perfekt. Alright, Leute, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ist euch auch aufgefallen, dass Silas Salomo der ist, der einen Zentimeter größer war? Ja, also erstmal Revier markieren. Ich mag den jetzt schon, den Kleinen. Genau. Auch wenn er der Zweite, nee, gerade weil er der Zweitgeborene ist, ne? Zweitgeborene auf die Eins. Erstmal guten Morgen. Schön, dass ihr heute da seid. Dafür, dass Ferien sind, merkt man das sehr, sehr wenig. Also schön, dass die Bude trotzdem mit Leben gefüllt ist. Das ist ja herrlich. Ganz lieben Gruß auch an dich, Axel. Ich weiß, du wirst es sehen. Vielleicht nicht in diesem Augenblick, wo ich spreche, aber zumindest in dem Augenblick, wo du mich hörst. Also moin, schön, dass du da bist. Danke für das Vertrauen, dass ich hier reden darf, obwohl du nicht da bist, um auf die Bühne zu stürzen und das Mikrofon zu reißen und zu sagen, nee, sieh das, so machen wir es nicht. Spaß, naja, egal. So, steigen wir ein. Ich wollte heute mit euch gerne in die Story von Israel rein sneaken, weil ich glaube, dass wir da einiges mitnehmen können und ich glaube, dass wir durchaus Parallelen darin sehen können, wie Gott mit den Israeliten umgegangen ist und sich die Israeliten verhalten haben mit in unser Leben. Und ich glaube, dass wir die Israeliten, das Volk Israel, dass das ein gutes Bild ist, um unser Leben und unsere Beziehung zu Gott mehr zu verstehen. Davor aber so ein kleiner, was davor passiert ist, wer das Volk Israel überhaupt ist, so ein bisschen, was bisher geschah. Nämlich, fangen wir an, ganz am Anfang, Gott erschafft den Himmel und die Erde. Die ganze Schöpfung ist ein einzelnes Wunder, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Du sitzt in dem ersten Wunder, was Gott geschaffen hat. Ja, die Schöpfung ist nicht einfach so aus Versehen passiert. Raum und Zeit ist nicht entstanden, sondern wurde kreiert von Gott. Und ich finde, das sehen wir in der Schönheit der Natur auch sehr offensichtlich. Bis der Mensch da ist, ist die Schöpfung gut und dann kommt der Mensch. Und sie ist sehr gut. Das zeigt uns, Gott ist der, der unseren Wert als Menschen bestimmt und der Wert ist unermesslich hoch. Ja, also das darf ich dir direkt schon mal sagen, du bist wertvoll, weil Gott dich geschaffen hat. Als Geschöpf Gottes, die Krone der Schöpfung, bist du wertvoll und dein Nachbar ebenso. Das Problem ist, der Mensch entscheidet sich dann aber zu einem Leben gegen oder ohne Gott, was dazu führt, dass die Welt nach wie vor schön ist, aber wir wissen auch, dass sie nicht mehr problemlos ist, sondern eher durchtrieft von Problemen. Nichtsdestotrotz bleibt Gott an seiner Schöpfung dran und er möchte, dass die Menschen, die er geschaffen hat, quasi seine Kinder, dass sie wieder zu ihm zurückkommen. Deswegen erwählt er sich einen Menschen, der Abraham heißt und dann später Abraham genannt wird. Und er sagt, Abraham, mit dir will ich gemeinsam Geschichte machen. Die Menschheit hat mich verworfen, du aber nicht, und dir möchte ich meine Güte und meine Treue zeigen. Abraham hat zu dem Zeitpunkt noch keinen Sohn. Gott sagt, du wirst einen kriegen, du wirst eine ganze Nachkommenschaft kriegen, aus dir wird ein Volk entspringen, und diesem Volk zeige ich, wer ich bin, und diesem Volk gebe ich meine Güte und meinen Segen zu erkennen, damit sie es weitergeben an die ganze Welt. So wird aus Abraham, der ja Abraham heißt, eine ganze Familie, und diese Familie zieht irgendwann nach Ägypten. Zuerst ist Abraham im Land Kanaan. Das habe ich hier mal dargestellt. Ja? Wir kommen noch mehr drauf. Das hier ist Kanaan. Und Gott sagt ganz am Anfang schon, Abraham, ich möchte dir dieses Land schenken. Das gute Land, was du siehst, das ist Kanaan. Dein Volk, ja, also deine Familie, deine Nachkommenschaft, die so zahlreich werden, dass du sie nicht zählen kannst. Sie werden da sein. Abrahams Familie landet allerdings zunächst in Ägypten. Das ist das hier. Hoppala. So, in Ägypten. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich habe es extra noch angehoben. Danke an Yannick und Luca übrigens. Genau. So, das heißt, das Volk, was erst eine Familie ist, ist in Ägypten und wird dort zu einem Volk. Zu einem Volk, das so krass ist, dass der König von Ägypten, der Pharao, sagt, die müssen wir irgendwie, die müssen wir klein halten. Deswegen macht er das einzig Sinnvolle, er tötet alle kleingeborenen Babys, damit sie nicht noch krasser werden, weil das Volk so expandiert und so fruchtreich ist und so stark ist, dass er Angst hat, dass sie die Ägypter übernehmen oder gefährlich werden können. Zudem führt er Sklavenarbeit ein, das habe ich hier mal dargestellt. Die mussten so Ziegel machen und wurden dann, ne, so, sie wurden versklavt. Die Israeliten, also das Volk von Abraham, nennt sich Israel. Genau, und das ist jetzt in Ägypten gestrandet quasi und leidet unter der Versklavung. Sie schreien zu Gott, sie jammern, sie klagen, weil Versklavung ist nicht cool. Ja, also hier ist ein schlechter Ort. Und dann kommt Gott wieder und er sagt, Leute, ich habe euch nicht vergessen. Ich habe euer Schreien gehört, ihr seid mir nicht egal, sondern ich halte an dem Versprechen fest, was ich eurem Vater Abraham für euch gegeben habe. Und so beruft Gott einen Menschen, der heißt Mose. Und er sagt, Mose, ich möchte, dass du mein Volk rausführst. Ich möchte, dass du mein Volk hier begegnest und da ablieferst. Das ist von Anfang an die eine Mission, raus aus Ägypten, rein ins Land Kanaan. Raus aus der Gefangenschaft, rein in die Verheißung. Raus aus ein Leben ohne Gott, hinein in ein Leben mit Gott. Weil zu diesem Punkt, die Israeliten kannten Gott gar nicht. Die wussten gar nicht, wer der ist. Auch Mose wusste gar nicht, wer der ist. Also, Bruder, wen habe ich da gerade vor mir? So, mit welchem Namen soll ich dich noch gleich vorstellen? So, Gott macht sich bekannt und sagt, ey, ich will euch mitnehmen, raus aus dem Ort, wo ich nicht bin, rein in den Ort, wo ich bin. Ich hoffe, das Bühnenbild stellt dir klar, dass das ein guter Tausch ist. Genau, weil das ist auch schon der erste, also wir befinden uns jetzt, das ist der Punkt, wo wir einsteigen, wir befinden uns auf der Reise. Und es passieren haufenweise Wunder. Also Gott macht wirklich nicht, also er stellt sich richtig enorm vor. Das ist gigantisch so. Falls du es schon mal gehört hast, die 10 Plagen, das spielt da. Also der Pharao wollte sie erst nicht gehen lassen, aber Gott zeigt, ich bin der Boss, ja, sagt Gott, und zeigt seine mächtige Hand und führt die Israeliten raus aus Ägypten. Da ist eine heftige Feuer- oder Wolkensäule, die Gottes Präsenz darstellt und tagtäglich bei den Israeliten ist. Auf einmal ist dann Meer, was sich spaltet. Auf einmal kommen so Brotsamen vom Himmel, genannt Manna, was die Israeliten essen können, damit sie in der Wüste nicht verhungern. Auf einmal entsteht Wasser aus einem Felsen, was eigentlich ja nicht so oft in der Wüste vorkommt. So, also wir sehen, Gottes Hand ist da. Ja? Wir sehen das, als sie durch das Meer gewatschelt sind, wo dann das Wasser weggegangen ist. Erstens, dass der Boden nicht mal schlammig war, sondern trocken und dass niemand ein Gebrechen hatte. Ja? Und das bei einem ganzen Volk. Ja? Da war niemand, der auch nur eine Kleinigkeit irgendwie am Körper irgendwie auszusetzen hatte oder so. Nix. So, die haben die Israeliten geplündert, weil die gesagt haben, hey, gebt uns mal eure Kleider und euer Gold. Die hatten direkt eine Beute dabei. Also es ist eine grandiose Geschichte von Anfang an. Es ist richtig gut und Gott zeigt seine Güte so sehr. Aber die Israeliten, und da frage ich mich, wie viel von dem Denken haben wir vielleicht noch drin, die Israeliten gehen zwar mit ihrem Körper raus, aber mit ihrem Herzen bleiben sie irgendwie in Ägypten. Das sehen wir gleich aber noch mehr, aber erstmal, jetzt wissen wir, wo wir sind. Wir sind auf der Reise. Raus, rein. Gerade in dem Mittelgang, auf dem Weg dorthin. Und da steigen wir direkt ein. 4. Mose 10, Vers 29 ist der erste Vers. Eigentlich wollte ich das hier lesen. Das muss ich mal eben ready machen. Genau. Eines Tages sagte Mose zu seinem Schwager Hobab, dem Sohn des Midianiters Reguel, wir machen uns auf den Weg in das Land, das der Herr uns versprochen hat. Komm doch mit uns, dir wird es gut gehen bei uns, denn der Herr hat Israel viel Gutes versprochen. So, das ist schon mal die Kernmessage. Ja, also Mose sagt zu seinem Schwager Hobab, merken wir uns. Ja? Wenn du Bock hast, kannst du zu deinem Nachbarn dich drehen und sagen, Hobab, den merken wir uns. Ey, wow, haben tatsächlich Leute Bock drauf. Herrlich, ich liebe Pfingstgemeinden, das ist großartig. Genau, also Hobab kommen wir nachher noch so einen Ticken dazu, aber Mose lädt ihn ein und sagt, hey, komm doch mit uns. Mach dich mit auf den Weg, weil da ist es gut. Da ist es gut, der bringt so auf den, das ist ja herrlich, so auf den Punkt gebracht. Es ist gut, Gott hat Gutes für uns. Es heißt sogar, dass es ein Land ist, in dem Milch und Honig fließt. Und wisst ihr, wie ich das nenne? Also ich weiß nicht, ob du auf die Kombination stehst, aber Milch alleine ist schon richtig lecker. Aber dann noch Milch mit Honig. Ich habe hier extra diesen fancy
Props gehen raus an Alyssa, die mir diesen fancy Honigkolben da gegeben hat oder wie auch immer das heißt. Ich bin nicht so geübt da drinne. Da braucht man ein bisschen mehr. Zack, so. Milch und Honig, Leute, das ist purer Genuss. Und wenn daran steht, dass da Milch und Honig im Überfluss ist, dann heißt das ja, dass Genuss im Überfluss da ist. Das ist großartig. Jemand zufällig Lust, so ein Glas Milch zu nehmen? Jemand Bock drauf? Ja? Okay, ich bring's dir. Genau, vielleicht kannst du es auch noch teilen oder so. Aber so also Leute, Milch und Honig, das ist Genuss, das ist gut. Und wenn es dann auch noch fließend Milch und Honig gibt, dann heißt es, es ist mehr gut als genug. Also es ist mehr als das, was wir brauchen. Und zwar alles ist gut. Ja, wir werden nachher, also dann finden sie heraus, das Land ist wirklich gut. Ja, die schnappen sich Weintrauben, die müssen die zu zweit tragen, weil die so schwer sind. Und das habe ich hier versucht, ein bisschen darzustellen. Also wer will hier nicht nach vorne sprinten und sich eine Banane holen? Ne? Oder so eine Weintraube oder so ein paar Kirschen oder hier so eine Schale Datteln. Es ist gut. So. Und Mose findet das heraus und sagt, Hobab, wir sind auf einem guten Weg, willst du nicht mit? Und das ist die Message, wenn Gott in deinem Leben ist, dann hat er Gutes für dich. Weil Gott gut ist. Und er möchte dich eben aus dem Schlechten rausholen, rein in das Gute. Da, wo Gott nicht ist, ist es schlecht. Da, wo Gott ist, ist es gut. Das ist eine simple Gleichung. Das Problem ist nur, da sind Stimmen im Volk Israel. Da sind Stimmen, die sagen, nee. Wenn wir Gott hinterherlaufen, dann verpassen wir das Leben. Und da ist schon die erste Parallele, wo ich mich frage, haben wir diese Stimmen nicht manchmal auch in unserem Leben? In unserem Herzen, diese eine Stimme, die sagt, verpassen wir nicht was, wenn wir Gott hinterherlaufen. Wir sind gerade auf dem Weg, wir wollen dahin, aber es ist da nicht viel cooler. Verlieren wir nicht was, wenn wir Gott hinterherlaufen? Verlieren wir nicht was, wenn wir aus der Gottlosigkeit rausgehen und Gott unser Leben geben? Das lesen wir in 4. Mose 11, Vers 4 bis 6. Genau. Dort steht, doch die Fremden, die mit ihnen zogen, also nicht die Israeliten an sich, sondern es kam von außen quasi, doch die Fremden, die mit ihnen zogen, sehnten sich nach den Annehmlichkeiten und so klagten auch die Israeliten von Neuem. Wer gibt uns Fleisch zu essen, jammerten sie. Wir denken an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Wir bekamen so viele Gurken und Melonen, Lauch und Zwiebeln und Knoblauch, wie wir es nur wollten. Aber jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren, wo wir nichts außer diesem Manna zu sehen bekommen. Also sie haben einfach nicht verstanden, dass Gott gut ist. Sie haben einfach nicht verstanden, dass wenn Gott in ihr Leben tritt und Gott ihnen etwas gibt und Gott ihnen etwas verheißt, dass das das Beste ist. Und sie haben sich immer wieder zurückerinnert, was habe ich jetzt verloren? Oh, diesen Fisch in Ägypten, das wäre ja zu schön gewesen. Es wartet eine Schale Datteln auf dich. Da will ich doch den stinkigen Fisch aus Ägypten nicht. So, und das ist so das Ding. Ich glaube, es sind wirklich oft, dass die Stimmen kommen, die sagen, wenn du mit Jesus gehst und je mehr du Jesus in deinem Leben hast, desto mehr verpasst du das wahre Leben. Aber das ist nicht wahr. Das darf ich dir heute sagen. Gott ist so gut, dass sein Weg der beste ist. Und die Welt... Also die Gottlosigkeit in deinem Leben ist so schlecht, dass du das nicht willst. Gehen wir dieses Szenario durch. Die Israeliten gehen zurück, müssen Ziegel machen, werden ausgepeitscht, werden versklavt, damit sie ihren Fisch essen. Super Plan. Klasse, klingt viel besser. Nein, lasst uns auf Gott hören, weil er hat das Beste für uns. Und ich möchte dir kurz einmal zeigen, was so das Gute ist. Es sind nur ein paar Attribute, die mir eingefallen sind. Aber was Gott Gutes für dich hat, ist einfach Leben. Ja, Jesus sagt so oft, ich bin das Leben, ich bringe dir Leben, ich bin das lebendige Wasser, ich bin das Brot, wenn du mich hast, wirst du niemals dürsten. Ja, er erquickt deine Seele, steht im Psalm 23. Er hat Leben für dich. Das ist nicht, da in Ägypten, also ohne Gott existieren wir, aber in Kanaan, also mit Gott, leben wir. Wir sind erfüllt. Ja, da ist eine Freude, da ist eine Freundlichkeit, die Frucht des Heiligen Geistes ist da. Es bockt. In Ägypten bockt es nicht, aber in Kanaan schon. So, was Gott auch für dich hat, ist Schutz. Ja, Gott verheißt, dass wenn du bei ihm bleibst, dann sitzt du und wohnst du unter seinem Schatten, unter seinem Flügel. Dir kann gar nichts passieren. Wenn du mit Gott gehst, dann verheißt er dir, dass du Versorgung hast. Ja, Jesus sagt in Matthäus 6 recht eindeutig, trachtet zuerst nach dem, was Gottes ist, und er wird euch alles andere geben, was ihr braucht. Ja, du brauchst dich nicht zu sorgen, was du essen sollst oder was du anziehen sollst. Gott macht das schon, er versorgt dich. Genau, Jesus hat Liebe für dich. Ja, das ist, glaube ich, eine Sache, die brauchen wir alle. Wir brauchen jemanden, der uns wertschätzt, der uns annimmt, so wie wir sind, der uns Liebe und Wertschätzung gibt. Das ist genau das, was Jesus für dich hat. Findest du nicht hier, aber da. Und zu guter Letzt, das ist einfach das Letzte, was mir aufgefallen, also was mir, ich habe so ganz kurz, ne, mir nur Gedanken gemacht, was sind so die Hauptsachen, die ich ganz doll feiere an dem, was Gott mir verspricht, ist Heilung. Ja, bei Jesus ist Heilung, er hat dich heil gemacht, er hat deinen Schmutz getragen, deine Krankheit getragen, damit du geheilt sein kannst. So, die Liste kann man noch so unendlich weiterführen, aber ich finde, allein in dem ersten, im Leben, ist halt schon einiges drin. So, das ist das, was Jesus für dich hat. Jesus hat für dich Leben. So, wir sehen, dass die Israeliten es aber nicht wollten, sondern sie haben sich anstecken lassen und sagen so, ey, wir wollen dahin. Und Gott so, nee, wir wollen doch dahin, das ist viel besser. Aber sie haben es nicht geschnallt. Und Gottes Reaktion darauf ist sehr interessant. Also wir reden ja gerade darüber, wie gut Gott ist. Gottes Reaktion darauf lesen wir in 4. Mose 11, Vers 10. Mose hörte, wie die israelitischen Familien vor ihren Zelten standen und jammerten. Und der Herr wurde sehr zornig. Da wurde auch Mose ungehalten. Die Antwort auf die Rebellion seines Volkes, seiner Kinder, ist, dass er zornig ist. Und ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber das lesen wir im Alten Testament relativ oft, dass Gott zornig ist. Aber gerade durch das, was Jesus gezeigt hat, der ja das perfekte Abbild des Vaters ist, wissen wir, Gott ist ein guter Gott. Und da fragen wir uns ja manchmal, wie passt das zusammen? Ne? Gott soll ein guter Gott sein und er ist zornig. Wie passt das? Und eine Sache, die mir geholfen hat, das zu verstehen, ist, wenn wir uns mal so ein bisschen reinfühlen, einfach mit ein bisschen Empathie uns reinbewegen, was ist Gottes Herz und wie trifft ihn das, wenn seine Kinder ihn so sehr nicht wollen? Ja, weil es war nicht eine einmalige Sache, sondern immer und immer und immer wieder haben die Israeliten rumgequengelt und rumgejammert und gesagt, wir wollen zurück, Gott, wir wollen wieder zurück an den Ort, wo wir waren, bevor wir dich kannten. Und das ist schwierig, das ist richtig schade und richtig traurig. Und ich würde dich ermutigen, denk mal an die Person, die dir am meisten bedeutet. Ich hoffe, wenn du verheiratet bist, kommt das so wie aus der Pistole geschossen. Aber auch wenn, ne, manche sind ja nicht verheiratet, trotzdem haben wir ja unsere Personen, die uns sehr, sehr, sehr viel bedeuten. Bei mir zum Beispiel meine Familie. Stell dir mal vor, diese Person, für die du alles gibst, wo du dir sagst, wenn die ganze Welt gegen mich ist, aber die Person ist noch mit am Start, juckt mich das nicht. Ja, ich kann mit der auf einer einsamen Insel für 3 Jahre leben und es würde mir am letzten Tag immer noch Spaß machen. Diese eine Person, wo du sagst, ey, ich will dir alle meine Liebe schenken, ich hab dich so gerne, ich feiere dich, ich gebe dir alles. Und diese eine Person kehrt sich immer und immer und immer und immer und immer wieder von dir ab und zeigt dir immer und immer wieder, dass sie dich nicht will. Aber sie macht nie diesen Schritt, dass sie sagt, ich gehe raus, ich kapsel mich ab, sondern sie tut immer so, als würde sie dich wollen und dann, nee, doch nicht, will dich doch nicht. Und am Ende des Tages stellst du fest, diese eine Person, die dir so, 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 so wichtig ist, will dich einfach nicht in ihrem Leben haben. Was ist deine Reaktion darauf? Und ich glaube, wenn du sie wirklich, wirklich liebst, von ganzem Herzen und ihr Bestes willst und sie wirklich gerne hast, dann ist deine Reaktion nicht nur, dass du es ein bisschen schade findest und dass du traurig bist, sondern ich glaube, deine Reaktion darauf ist auch, dass du sehr, sehr zornig bist auf ihr Verhalten. Und ich finde, dass Gott zornig ist und dass er einfach keinen Bock hat auf diese Einstellung der Israeliten, das zeigt ihm, dass die Israeliten ihm nicht egal sind. Das ist quasi ein Beweis für Gottes Güte. Wir müssen es nicht ausklammern, sondern wir können es umarmen und wir können sehen, wenn Gott so sauer ist, wenn die Israeliten ihn nicht wollen, zeigt das doch, dass sie ihm ganz, ganz wichtig sind. Und da sehen wir wieder uns, wir sind quasi die Israeliten und Gott, du bist Gott nicht egal. Deswegen ist ihm auch nicht egal, ob er in deinem Leben sein darf oder nicht. Es ist ihm, das ist ihm das Wichtigste, ob er in deinem Leben sein darf oder nicht. Und wenn er nicht in deinem Leben sein darf, dann macht ihn das richtig sauer, weil er dich so gerne hat. Macht das Sinn? Verstehen wir, dass Gottes Zorn eine Begründung für seine Liebe ist? Und Halleluja, Jesus hat den Zorn auf sich genommen und dadurch können wir frei sein und dadurch haben wir den Weg zum Vater wieder frei. Aber wir dürfen wissen und erkennen, gerade durch den Zorn Gottes, dass er dich wirklich liebt und dass du ihm wirklich wichtig bist und dass er wirklich das Beste für dich will. Weil wir wissen, Gott ist das Beste für dich. Ja, er möchte die Israeliten da haben im Land Kanaan. Deswegen hasst er es sehr, wenn sie wieder zurückkommen an den Ort, der sie gebrochen hat. Gott hasst es, wenn du an den Ort zurückgehst, der dich bricht. Weil er dein Bestes will. Weil er dein liebender Vater ist. Gottes Antwort auf dieses Gejammer finde ich trotzdem richtig cool. Weil er schenkt ihnen das, was sie brauchen. Also das lesen wir in 4. Mose 11, Vers 31 und 32. Die Geschichte geht weiter. Die Israeliten haben rumgejammert, wir haben kein Fleisch, wir haben nur dieses Manna. Was macht Gott? Er schenkt Fleisch. Danach ließ der Herr einen Wind aufkommen, der Wachteln von Meer herübertrieb. Die Wachteln fielen beim Lager auf den Boden. Etwa eine Tagesreise weit lagen die Wachteln bis zu 2 Ellen hoch, rings um das Lager auf dem Boden. Die Israeliten machten sich auf und sammelten den ganzen Tag und die ganze Nacht und noch den ganzen darauffolgenden Tag lang Wachteln. Jeder sammelte mindestens 10 Säcke voll. Dann breiteten sie die Vögel rings um das Lager aus, um sie zu dörren. Ist das nicht cool? Also erstens, die Israeliten jammern und das macht Gott sauer, weil es so, Leute, wir sind auf dem Weg zu eurem Besten. Und dann zeigt er seine Güte nicht nur so ein bisschen, sondern haufenweise, sodass die Israeliten einen ganzen Tag und eine ganze Nacht diese Vögel sammeln, dieses Fleisch, was sie ja extra haben wollen, was Gott ihnen beschenkt. Das ist, Gottes Güte ist so krass, dass sie das nicht verarbeiten können, dass sie richtig lange brauchen, um das zu nehmen. Und das zeigt uns doch, wie gut Gott ist. Ja, Gott ist gut, seine Gutheit ist so krass, dass das überschwänglich ist, dass wir das fast nicht fassen können, wie gut er ist. Ich glaube, wenn wir so krass Gottes Güte in unserem Leben ergreifen würden, ich glaube, wir könnten das manchmal gar nicht handeln. Ich glaube, wir könnten das manchmal gar nicht ergreifen und gar nicht aushalten, wie gut Gott ist. Also seine Güte, wie wir hier an den Wachteln sehen, ist einfach heftig. Ist krass. Dann sehen wir, dass die Israeliten also wieder jetzt Richtung Kanaan gehen und sie sind vor dem Land. Sie sind ganz nah Richtung Kanaan. Sie stehen quasi davor und dann sagt Gott, okay, sende 12 Leute rein. Und 12 Leute, ich habe extra geübt, hier, so, 12. Ne? Wisst ihr, wegen 1 und 2? Na gut, 12 Leute gehen rein und kundschaften und sagen und erzählen dem Volk, was das für ein Land ist. Und sie machen 2 Bemerkungen, das finde ich höchst amüsant. Sie sagen, erstens, es ist wirklich ein gutes Land. Herrlich, also war wohl nicht ganz so viel Gottvertrauen da, dass sie das nochmal selber sehen müssen. Aber schön, dass sie feststellen, Gott hat tatsächlich recht. Ja, und das können wir, glaube ich, für uns auch mitnehmen in unserem Herzen, sollte auch rufen, Gott hat recht. Es ist wirklich gut. Ja, das, was Gott für uns hat, ist wirklich gut. Also wenn das eine ist, was du mitnimmst, das, was Gott für dich hat, ist wirklich gut. Ist wirklich gut, also wirklich. Ne? So, sie machen aber noch eine 2. Bemerkung, nämlich es ist schwierig. Da sind Riesen im Land, das kriegen wir nicht hin. Und jetzt haben sie diese 2 Wahrheiten nebeneinander. Und von den 12 sagen 10, das wird nichts. Das kriegen wir nicht hin. Es ist zwar gut, ja, aber lass uns lieber wieder zurück nach Ägypten, weil da die Riesen, das kriegen wir nicht hin. Und nur 2 von ihnen sagen, Leute, das ist gut, lasst uns das nehmen. Lasst uns das empfangen, was Gott für uns hat, weil wir wissen doch, dass Gott bei uns ist. Ja, die hatten schon davor eine Schlacht, die Gott einfach für sie geschlagen hat. Die haben gesehen, wie die Feuersäule da in den Himmel schießt. Die haben gesehen, wie sich das Meer teilt. Also da kriegen wir das doch hin, so ein paar Riesen wegzukloppen. Also mit Gott ist nichts unmöglich. Das haben wir heute ja auch gesungen. So, Gott ist größer als das. Und 2, leider waren es nur 2, die das erkannt haben, die gesagt haben, es ist gut, wir sehen das Problem, aber es ist trotzdem gut. Und ich glaube, dass wir ein bisschen mehr Aberglauben brauchen. Also nicht dieses auf den Tisch kloppen und dann hat man Glück, sondern dieses, ich sehe die Schwierigkeit, aber Gott ist trotzdem gut.
Und das waren die zwei, die das gesagt haben. Wir sehen die Schwierigkeit, aber wir kriegen es trotzdem hin, weil Gott ist mit uns. Und die 10 haben gesagt, das ist zwar gut, aber wir sehen die Schwierigkeit. Und ich möchte dich ermutigen, wir sehen am Ende, die 2 haben es reingeschafft, die 10 nicht. Wir sehen also, wir können Gottes Güte nicht ergreifen, wenn wir da nicht voll drauf vertrauen. Und ich möchte dich sehr dazu einladen, dass du einfach Gott vertraust dafür, dass er gut ist und dass du dich eben mit allem, was du bist, darauf stellst und dass du deine Sätze oder deine Gedankenmuster eben so formulierst, dass der Glaube nach dem Aber steht, dass Gottes Güte nach dem Aber steht. Ja, dass du nicht sagst, ja, ich weiß, Gott hat mich eigentlich geheilt, aber seht mich an, sondern dass du sagst, ja, ich irgendwie körperlich geht es gerade nicht. Aber Gott ist trotzdem gut. Ich sehe die Versorgung gerade überhaupt nicht, aber Gott ist trotzdem gut. Ja, ich seh nicht, wie das Leben aus mir rausquellen soll, wie die Schrift sagt, aber Gott ist trotzdem gut. Und ich wünsche es dir sehr, dass du reingehst, ja, dass du ins Land Kanaan einfach reingehst und reinsteppst, dass du Gottes Güte für dich annimmst und dass du dich beschenken lässt. Und das ist meine Frage, möchtest du diese Entscheidung treffen, Gottes Güte in Gänze anzunehmen? Weil wir halten fest, die 10 waren auch Gläubige. Ja, das waren keine Ungläubigen, das waren Israeliten, das waren Gläubige. Ja, Gläubige wie du und ich. Und trotzdem haben sie Gottes Fülle in ihrem Leben nicht genommen, nicht empfangen und nicht gesehen. Und ich finde das so traurig, dass wir so oft unter dem leben, was Gott eigentlich für uns hat. Und ich wünsche mir, dass wir uns gegenseitig ermutigen, immer wieder in diese Richtung zu gehen und immer wieder uns zu nehmen von der Güte, die Gott für uns hat. Und dass wir das ausblenden und das aus dem Blick kriegen, dass wir nicht wieder zurück in die Gottlosigkeit wollen, sondern dass wir mit allem, wer wir sind, Gott entgegenlaufen und jeden Bereich unseres Lebens mit Gott füllen. Weil Gott ist gut. Und Gutheit in deinem Leben zu haben und zu genießen, das wünsche ich dir sehr. Also es bereichert dich einfach. Je mehr Gott du in deinem Leben hast, desto mehr Gutheit hast du auch in deinem Leben. Und ich wünsche mir einfach, dass du voller Gutheit überfließend bist. Genau, dafür darf das Lobpreisteam schon mal auf die Bühne kommen. Die nehmen uns nämlich gleich mit rein. Denn ich denke, dass unser Leben als Ganzes mag in die Richtung laufen, aber vielleicht haben wir den einen oder anderen Aspekt, wo wir dann doch irgendwie in die Richtung laufen. So, also, ja Gott, klar, ich gehe dir hinterher und ich will deine Güte auch in meinem Dingens, aber bloß nicht in meiner Arbeit. Meine Arbeit ist hier, die mache ich alleine und alles andere kannst du haben. Ja? Oder Gott, ich laufe dir hinterher und ich empfange deine Güte in meinem ganzen Leben, aber meine Kinder erziehe ich bitte ohne dich. Ja? Und ich wünsche dir wirklich, dass dein ganzes Leben in jedem einzelnen Aspekt in die Richtung läuft. Genau, falls du der Hobab bist dann du bist noch gar nicht auf dieser Reise mit Jesus, entgegen dem Guten, dann gebe ich dir nach dem Lobpreis noch mal die Gelegenheit, dass wir zusammen beten und du mit uns kommst. Weil das sind wir. Wir sind wie die Israeliten und wir sagen zum Hobab, Hobab, komm mit. Weil wir haben Gutes vor uns. Unser Ziel ist gut. Und wir sind auf dem Weg. So, wir gehen in die Richtung. Möchtest du mitkommen? Genau, das machen wir nach dem Lobpreislied. Aber ich will dich einfach reinlassen in die Lobpreiszeit, dass du vielleicht Gott auch einfach fragst, Gott, gehe ich in jedem einzelnen Aspekt in die Richtung? Oder bin ich in manchen Punkten irgendwie falsch abgedriftet? Dann wissen wir, Gott ist der, der uns führt und der uns wieder auf die rechte Spur bringt. Und das wünsche ich dir halt. Weil Gott ist gut. Genau, deswegen lasst uns das im Gebet bewegen, ihn preisen für die Güte, die er bringt und realisieren, dass es in unserem Herzen ankommt, dass Gott wirklich gut ist und dass er das Beste für dich und für mich will und dass wir eigentlich ihn wollen sollen oder ihn wollen sollten, weil wir Gutes mit ihm haben. Gott ist gut. Yes, ich möchte dir, wenn du ein Hobab bist, gerne noch die Gelegenheit geben, mit auf die Reise zu kommen. Wir haben eben ja gesehen und gemerkt, dass es gut ist und dass Gott Gutes für dich hat. Und wir sehen das an Jesus Christus höchstpersönlich sehr, sehr radikal. Wir hatten das ja eben, dass Gott zornig ist über unsere Unzulänglichkeit und über unsere Fehlerhaftigkeit. Und das ist die gute Botschaft, dass Jesus unser Nicht-Genug auf sich genommen hat, damit wir genug sind. Jesus ermöglicht es dir, auf diese Reise zu gehen und das Gute in Empfang zu nehmen. Und ich möchte dich fragen, ob du das willst. Ob du, wenn du noch nicht auf dieser Reise mit bist, ob du das willst. Und ich kann es dir nur empfehlen, weil es mein Leben persönlich sehr bereichert hat. Jesus streckt dir quasi die Hand aus und sagt, ich mache den Weg frei, mit dir zusammen zu sein, dir meine Güte zu zeigen, mit dir zusammen zu leben. Möchtest du das? Deswegen würde ich gerne einmal bitten, dass wir unsere Augen schließen, weil das ein privater Moment ist. Und ich möchte dich einladen, wenn du das willst, dann heb gerne einmal deine Hand. Ist hier jemand, der mit Jesus sein Leben gehen will und der sich auf die Reise machen will, mit ihm zusammen zu leben? Okay, dann lasst uns einmal gemeinsam beten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir, dass du gut bist. Danke, dass du das bist, was ich brauche. Ich nehme deine Güte an. Ich erkenne, dass ich ohne dich nicht genug bin. Daher nehme ich deine Vergebung für mich persönlich an. Ich will ganz mit dir leben. Und ich gebe dir mein Alles, Jesus. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Amen. Sehr cool. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal und aus deinem Herzen heraus gebetet hast, dann lade ich dich sehr gerne ein, nachher hier nach vorne zu kommen, also jetzt gleich, hier nach vorne zu kommen. Dann würden wir uns liebend gerne mit dir noch unterhalten und genau uns kennenlernen und dir womöglich zeigen, wie dein Leben weitergehen kann mit Jesus. Wenn du sonstige Gebetsanliegen hast, irgendwas, wo der Schuh zwickt, dann darfst du auch sehr gerne nach vorne kommen. Die Beter dürfen sich gerne schon mal bereitstellen. Wir haben hier Gebetsstationen, wir würden es feiern, für dich zu beten. Genau, und ansonsten ist unten das Café noch eröffnet. Der Gottesdienst hier oben ist vorbei, aber der Sonntag noch lange nicht. Deswegen lasst uns gerne einfach noch Gemeinschaft haben und unten gemeinsam Zeit verbringen. Genau, also bis nächste Woche.